Diese Übertragung kann Spuren von buddhistischen Blaskapellen und Lebkuchenherzen enthalten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe.Bayern, die heute aus dem Münchner Rathaus aufgezeichnet wird. Und das mit der Blasmusik, was Stefan gerade sagte, ist kein Zufall. Auf dem Marienplatz ist gerade richtig was los, also sollte es im Hintergrund trommeln und tröten, dann ist das nicht akustisch eingefügt, sondern es findet wirklich statt.
Ja, danke liebe Andrea. Danke lieber Dieter, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview für Liebe.Bayern.
Sehr gern, mit Original. Blasmusikbeschallung, also was passt besser zu Liebe.Bayern als Blasmusik auf dem Marienplatz?
Das stimmt.
Wer's mag?
Der Dieter ist der Dieter, Dieter Reiter, Oberbürgermeister von München. Und wir möchten heute nicht über Kommunalpolitik und das große Weltgeschehen reden, sondern über das, was München zu einer liebenswerten Stadt macht. Und das trifft sich ganz gut, denn Stefan ist ja Münchner und ich bin die, die ein bisschen von außen auf die Stadt blickt. Wenn ich an München denke, denke ich zuallererst an horrende Mieten, ans Oktoberfest und an ein Gefühl, das ein bisschen nach Großstadt, aber auch an Heimeligkeit nicht mangelt. Ist das ein richtiger Blick oder verpassen die, die nicht in München sind, etwas Entscheidendes?
Also erstens, natürlich verpassen alle Menschen, die nicht in München leben, was Entscheidendes. Aber es gibt ja ganz viele Umfragen dazu, dass fast 90% der Deutschen auf die Frage hin, wo sie am liebsten leben möchten, wenn sie es einfach aussuchen könnten, München sagen. Das ist schon erschreckend für einen Münchner Oberbürgermeister, weil du hast ja einen Punkt angesprochen, Mieten. Je mehr Menschen nach München wollen, desto schwieriger wird es. Da funktioniert der Markt leider gnadenlos und wenn wir nicht politisch was dagegen tun würden, dann könnten sich Trambahnen schaffen, aber auch Krankenschwestern alle in München längst nicht mehr leisten. Also insoweit ist der Blick richtig, aber ich glaube, bei der Außenbetrachtung wäre das Oktoberfest deutlich vor den Mieten, weil es tatsächlich das ist, was uns natürlich nach außen irgendwie... Es gibt ja Untersuchungen im Oktoberfest, FC Bayern, das sind so die Schlagwerte mit dem BMW vielleicht noch ein bisschen, das sind die, mit denen wir international, auch in China subsumiert wird, wenn man München spricht. Ich glaube, wir würden uns nicht mal als Stadt bezeichnen in China, bei unserer Einwohnerzahl wären wir da vielleicht ein Stadtteil von irgendeiner Mittelstadt. Das ist aber auch eine gute Entwicklung hier in München, dass wir tatsächlich auch mittlerweile ein bisschen langsamer wachsen als schon Jahre zuvor. Weil das Flair, das du angesprochen hast, das bisschen gemütliche, grübige, das wollen wir da schon irgendwie behalten, das mögen alle Münchner behalten. Und deswegen ist es gerade auch nicht so schwer, so einfach für die Politik irgendwie diese Entwicklungen alle zu steuern. Also wir brauchen Wohnungen, dummerweise muss man da was bauen, dummerweise mögen die Münchner nicht, dass man irgendwas baut, schon gleich gar nicht, wenn es ihnen gegenüber ist. Also insoweit, wir brauchen mehr öffentlichen Nahverkehr, weil wir uns alle einig sind, wir haben zu viele Autos in der Stadt. Öffentlicher Nahverkehr entsteht aber auch meistens durch Baustellen. Baustellen mögen jetzt die Münchner jetzt auch wieder nicht. Also das ist gerade quasi in jeder Infrastrukturmaßnahme, die wir so planen, hast du einen Widerspruch. Und ich motiviere gerade die Politik, mutig zu sein, einmal selber zu entscheiden, nicht jetzt bei jedem Projekt die Münchner zu fragen, weil man sich auf Nummer sicher gehen will, damit man nicht falsch liegt. Also ich habe demokratische Politik und parlamentarische Demokratie immer anders verstanden. Ich habe gedacht, man lässt sie wählen und versucht dann das Beste für die Bürger zu machen. Also, aber wie gesagt, der Außeneindruck ist sicher richtig und dass wir noch immer ein bisschen stolz drauf sind, das Millionendorf zu sein, das glaube ich ist auch zu Recht. Und deswegen haben wir natürlich auch so eine Debatte mit so einem Haus, ob das jetzt 100 Meter hoch sein darf oder nur 100 oder 98 oder 110. Das hat schon was mit dem Gefühl der Münchner zu tun. Und wenn ich mir da an meiner Wand dieses Münchenbild anschaue, dieses große Porträt von München, sieht man schon, wie niedrig wir wirklich sind. Und jeder externe Gast von irgendwoher sagt, Munich, very low level. Damit meint er nicht unseren durchschnittlichen Intelligenzquotienten, sondern damit meint er die Bebauung. Und das ist natürlich was, wenn du in einer Millionenstadt, ich glaube, man kann schauen, auch in Deutschland, wohin man will. Also so ein niedriges Bauniveau, wie wir bei uns haben, quasi, also was die Höhe der Häuser betrifft, haben wir nirgends. Hängt aber mit dem Feeling zusammen. Wir wollen in München eigentlich lieber dörflich bleiben. Gibt es aber auch natürlich in München genug. Wir sehen ja, es gibt ja nicht einen München. Wir haben ja völlig dicht bebaute Viertel, wie was weiß ich was, Schwabing, die Maxvorstadt oder so. Und wir haben natürlich ländliche Räume wie Aubing, Lochhausen, Langwied. Da meinst du, bist du irgendwie in jeder Stadt, aber nicht in München, weil das eigentlich einen ganz dörflichen Charakter hat. Und das macht München eigentlich auch so charmant, ganz ehrlich, weil sie die Leute natürlich auch irgendwo überlegen, wo sie leben wollen. Macht es aber auch schwierig, Politik für eine ganze Stadt zu machen. Weil wenn ich jetzt sage, wow, Autos sind ganz schlecht und die müssen raus, das kann ich jetzt jemand, der in der Maxvorstadt lebt, gut sagen, der eine U-Bahn, eine Trambahn und einen Bus vor der Haustür hat. Wenn ich das dem gleichen in Lochhausen sage, wo fünfmal am Tag ein Bus fährt, kriege ich schon ein Problem, das dem zu erklären. Also insoweit gibt es da auch keine Lösung für alle. Macht es spannend, aber macht es natürlich auch manchmal etwas kontrovers, die Diskussionen.
Wird es was bringen, wenn die weniger Weißwurst essen? Also dass der Münchner schlanker wird insgesamt?
Ich glaube, das passt ja zum Liebe Bayern jetzt überhaupt nicht, die Diskussion zum Thema schlanker werden, weil wenn wir Bayern jetzt noch was auszeichnen, dann sicherlich durch ein relativ hohes Durchschnittsgewicht. Das glaube ich ist in München tatsächlich auch der Fall, wenn man sich das mal so umschaut. Also gerade dort, wo ich ab und zu in der Gaststätte bin, da sind jetzt die wenigsten richtige Gärten. Das liegt vielleicht auch am Getränk, das sie zu sich nehmen. Aber das gehört auch zu München tatsächlich. Also wenn du Mittag halt rausgehst und triffst einfach Leute an einem Stammtisch, das ist etwas, was... Also ich hatte Besuch von Hamburger Bürgermeistern, die gerade nicht ganz unbekannt sind. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass du als Bürgermeister an einen Stammtisch gehst und ganz normal mit den Leuten, die unterhältst, nicht fünf Bodyguards außenrum hast und Mittag dann manchmal sogar ein alkoholisches Getränk zu dir nimmst. Das ist für die völlig unvorstellbar tatsächlich. Mhm. Dafür gehört es aber zu München. Die Leute mögen das tatsächlich gern und ich mag es auch. Und wenn man übergeht zum Viktualienmarkt, dann setzen wir uns nicht an einen VIP-Tisch, sondern dann hocke ich mir halt einfach mitten rein. Und das gehört einfach dazu. Und das mag ich auch gern. Deswegen klappt es bei mir mit dem Durchschnittsgewicht auch nicht so richtig gut.
Kannst du denn noch in Ruhe essen gehen? Oder stehen dann gleich fünf Leute da und haben eine wichtige Frage loszuwerden?
Also das eine ist das gleiche wie das andere für mich. Ich gehe in Ruhe essen, weil ich weiß, dass dann ich nicht allein am Tisch sitze. Also das gibt es nicht. Also, egal, weil die Münchner gar nicht fragen. Und die sagen, oh, Bürgermeister, habt ihr mal eine Frage? Oder haben Sie mal eine Minute? Das ist meine Lieblingsfrage. Also, je nachdem, wo du bist, geht es quer da im Garten. Da geht es um welchen Fußballverein. Bei mir wissen sie es, welchen Fußballverein ich anhänge. Aber dann diskutiert man dann. Weil der hat ein 60er-Stadion gemacht. Oder muss das sein, dass so viele Radlfahrer auf dem Gehsteig fahren? Oder braucht es diese Scooter, die E-Scooter? Was können sie dagegen machen? Also quer durch den Garten, aber auch, es ist so dreckig geworden in München. Da ist tatsächlich, fickt der Alleenmarkt oder am Marienplatz der eine oder andere Abfall immer voll. Dann sage ich, wir lernen den mittlerweile 8 Mal am Tag. Wenn man 20 Mal lernt, dann findet sich auch noch jemand, der das schlecht findet. Also es geht quer durch den Garten, ganz ehrlich. Eher selten geht es um politische, wirklich harte Themen. Natürlich unterhält man sich jetzt derzeit drum, wer wird die neue Bundesregierung. Das ist schon was auch. Aber die Leute, die Mittler interessieren sich eher meistens für ihre eher kleinteiligeren Geschichten und nicht so um die hohe Weltpolitik.
Wollten wir auch, und jetzt machen wir das genaue Gegenteil, jetzt würde ich nämlich schon gerne nochmal aufgreifen, was du anfangs gesagt hast. Was kann man denn jetzt angesichts dessen, wie die Gesamtkonstellation ist, zum Beispiel Nullzinspolitik seit vielen Jahren, macht ja unfassbaren Druck zusätzlich zu dem Zuzug auf die Mieten. Und ich glaube, innerhalb Münchens hast du sehr viel zu sagen, hat der Oberbürgermeister eine sehr starke Position, aber auf solche Dinge kannst du wenig Einfluss nehmen. Was kann man denn machen, damit sich auch in 10, 20 Jahren noch die Krankenschwester zum Beispiel das leisten kann, dass sie hier wohnt?
Ja, das ist eine Frage, die wir uns quasi im Tagesrhythmus irgendwo stellen. Einerseits musst du natürlich trotzdem, obwohl es die München nicht so gern mögen, bezahlbare Wohnungen selber bauen als Stadt. Dafür haben wir eigene Wohnungsbaugesellschaften, weil bezahlbare Wohnungen baut sonst niemand, den du nicht zwingen kannst. Und du musst vor allem, und das ist mindestens genauso wichtig, dafür sorgen, dass die Mieterinnen und Mieter, die schon eine Wohnung haben, drinbleiben können. Also für mich ist das Mieterschutz mindestens genauso wichtig wie Neubau. Weil die etwas anders denken im Stadtrat, die sagen immer, wir müssen alles durch Neubau regeln. Wir müssen nur viel mehr bauen, dann werden die Mieten auch wieder runtergehen. Da sagen allerdings die vielen Bücher, die dahinter mir sind, von all meinen Vorgängern seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es noch nie funktioniert hat, weil in jedem dieser Bücher stehen kapitelweise drin, dass es zu wenig Wohnungen gibt. Also wir können den Bedarf nicht hinterherbauen, weil der Bedarf steigt ja auch ständig, weil wir einfach diesen enormen Zuzugsdruck haben. Und weil wir uns Gott sei Dank auch selber vermehren in München, wir haben einen hohen Geburtenüberschuss. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, den Menschen, die zu uns kommen, eine Wohnung zu bieten, sondern auch den jungen Menschen, die zusammen sind, wo in der Familie gründen wollen, das versuche ich dann auch immer den Bürgern klar zu machen, als gerade wir 2015 die heftige Debatte zum Thema Geflüchtete hatten und die durchaus auch sehr kontrovers geführt wurde, habe ich immer gesagt, ja Freunde, wir bauen doch nicht für Geflüchtete, jedenfalls nicht primär, sondern wir bauen erstmal, weil wir Eigenbedarfe haben. Und das muss man klären. Und was man machen kann, ist klar. Also für München kann ich es Gott sei Dank einigermaßen mitsteuern, selber bauen. Ich habe für meine Wohnungsbaugesellschaften beispielsweise vor 3 Jahren einfach einen Mietenstopp verfügt. Also das sind irgendwie 60.000, 65.000 Wohnungen, das sind, kannst du sagen, 100, 120.000 Münchner, die jetzt wissen, sie haben jetzt seit 3 Jahren keine Mieterhöhung gekriegt und kriegen noch weitere Jahre keine Mieterhöhung. Das kann ich, weil ich Verantwortung trage und der Staat dort halt mitspielt. Das kann man in Eigenverantwortung machen. Das trifft immerhin, wie gesagt, über 100.000 Münchner, die sind auch dankbar dafür und das ist ein Teil, den wollte ich eigentlich als Signal setzen, um auch die großen Immobilienunternehmen dazu zu bewegen, zu sagen, könnte man doch mal machen. Hat nicht gut funktioniert, um es deutlich zu sagen. Hat sich nicht wirklich jemand angeschlossen. Trotzdem machen wir es. Und was ich jetzt aktuell mache, ich habe intensiven Kontakt mit Berlin. Habe just heute Nachmittag noch mal eine Videokonferenz zu dem Thema und habe heute einen Vorschlag in die Medien gegeben, eine neue Idee, Wohngemeinnützigkeit heißt die. Die Idee ist, dass wir wissen, dass in München ganz viele Familien, Menschen mehr als eine Wohnung besitzen als Eigentum. Damit meine ich jetzt nicht die großen Konzerne, die 2000 Wohnungen haben, aber es gibt viele Menschen, die 3, 4, 5 Wohnungen haben, 2, 3 Häuser und die vermietet haben und die gar nicht den letzten Euro eigentlich rausholen wollen, aber die ich trotzdem motivieren muss, derzeit zum Beispiel unter dem Mietspiegel zu vermieten. Also damit ist zu erreichen, dass sich halt auch, wie gesagt, Krankenschwester, Trambahnfahrer die Mieten leisten können. Das haben wir uns jetzt so vorgestellt, dass wir quasi jedem, der unter 15% unter dem Mietspiegel bleibt, dafür sorgt, und das muss der Bund tun, dass die Mieteinnahmen nicht mehr versteuert werden müssen. Damit habe ich auf der Vermieterseite natürlich einen hohen Anreiz und kann damit in München zigtausende Wohnungen quasi unter Mietspiegel halten. Und zwar dauerhaft. Weil solange der Vermieter seine Mieten nicht versteuern muss, hat der auf jeden Fall auch einen Benefit. Je nachdem, wie hoch sie sind, und sogar einen relativ kräftigen Benefit. Und die Mieterinnen und Mieter bleiben dauerhaft unter Mietspiegel, was einen zweiten tollen Effekt hat, dass der Mietspiegel auch nicht mehr weiter so steigt. Weil wir ihn natürlich bei den Durchschnittsmieten irgendwie unten halten. Das heißt, das, was wir jetzt seit Jahrzehnten erleben, dass der Mietspiegel halt nur steigen kann, weil immer nur die Neuvermietungen reinkommen und die immer teurer sind, das werden wir aufhalten dadurch. Jetzt muss nur noch der Olaf mitspielen.
Ich wollte gerade fragen, darfst du den dann auch auf sagen, Olaf, pass auf, wir brauchen da Geld?
Ich habe seine Handynummer, ich kann ihm ein WhatsApp schreiben, aber ich schreibe ihm einen Brief bzw. eine Mail. Und ich habe allerdings viel WhatsApp-Kontakt mit dem Lars Klingbeil, der ja auch gerade die Verhandlungen mitführt für die SPD. Und solche Ideen muss man rechtzeitig einspeisen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das bei meiner Partei und auch bei den Grünen durchaus Anklang findet. Aber jetzt eben auch beim dritten Partner, weil natürlich auch die Vermieter, die ich jetzt eher mal durch die FDP vertreten sehe, davon wirklich was haben. Blöd ist nur, das kostet halt richtig Geld wahrscheinlich, weil werden schon die ein oder andere Milliarde kosten. Aber ganz ehrlich, lieber subventioniere ich doch den Teil und sorge dafür für dauerhaft niedrige Mieten, wie dass ich dann über die Sozialsysteme wieder das Geld trotzdem in die Hand nehmen muss. Und das ist ja der Fall. Denn wenn wir jetzt, du hast es angesprochen, wenn wir jetzt eine aktuelle Inflationsrate von 4,6% haben, Tendenz steigend, das kannten wir seit Jahren nicht mehr, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Die Energiepreise werden im kommenden Jahr, und da muss man nicht schwarz malen, die werden dramatisch steigen, noch viel mehr als jetzt. Das heißt, die Teuerungsrate wird sich noch deutlich steigern. Und es gibt heute in München noch ganz viele, die jetzt noch kaum rumkommen, weil die Miete nach aktuellen Erhebungen bei vielen 50% plus des Einkommens frisst. Und das, je nach Teuerungsrate wird es immer mehr. Und wenn irgendwann mal 50% schon Irrsinn, aber wenn es dann mal 60-70% sind, die du nur für die Miete ausgeben musst, da bleibt dann nichts mehr. Also insoweit, glaube ich, fände ich es schon eine ganz charmante Idee zu sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass Vermieter auch selbst Neubauten, kann man sich dann auf die Art und Weise überlegen, zu sagen, naja, jetzt habe ich Investition, dann kriege ich Miete, zwar nicht so viel wie der Mietspiegel, aber ich muss die Miete einnehmen, dann nicht versteuern. Da machen sich ganz neue Businesspläne auf, meines Erachtens, wenn der Bund da mitspielt. Und der Bund hat, und deswegen habe ich es auch mit einigermaßen Hoffnung gemacht, das gleiche Thema für institutionelle schon in einen Gesetzentwurf gekleidet. Er hat nur halt aus meiner Sicht vergessen oder negiert oder ich mache ihn halt darauf aufmerksam, dass es auch etliche Private gibt, die ein paar Wohnungen haben und die tatsächlich, weil sie kein Shareholder-Value-getriebenes Unternehmen sind, sagen können, ja, ich verlange jetzt nicht so viel, aber ich habe jetzt auch keine Lust, dass ich das dann versteuere so richtig. Also das könnte ich mir vorstellen, könnte tatsächlich ein echter Lösungsansatz sein. Und so haben wir halt über die Jahre jetzt immer mal wieder an die Bundesregierung geschrieben. Meine Partei ist jetzt doch schon ganz viele Jahre immer so mit dabei. Und wir haben auch so einiges tatsächlich durchaus erreichen können als kleine Partner. Jetzt sind wir wohl die Größten in der Fraktion, die größte Fraktion. Da will ich eigentlich gar nicht dran denken, dass wir es jetzt nicht durchsetzen könnten. Also es wäre zum Beispiel ein Quantensprung für München. Und solche Ideen versuche ich, ich habe so einen, ich nenne es jetzt einfach mal Zukunftsdialog aufgemacht, wo ich mir einfach immer Fachleute international, national hole.
Das heißt, ihr redet nicht jetzt, sondern erst morgen dann darüber?
Nein, das haben wir schon lang gemacht. Ein Zukunftsdialog heißt, wir wollen versuchen, die Zukunft irgendwie angenehm zu gestalten. Und da geht es darum, ich habe mit Fachleuten zum Thema Abfallvermeidung geredet, wegen Zero Waste City und eben jetzt zum Thema Wohnungsbau über Leute, die davon was verstehen und die Ideen haben. Und ich glaube, das ist also ein wichtiges Thema, dass man sich einfach ein bisschen seinen Horizont erweitern muss. Wenn man kann nicht jede gute Idee selber haben. Und dann holt man sich jemanden, mit dem man das darüber diskutieren kann.
Hast du mit 3 Jahren, als du nach München gekommen bist, schon davon geträumt, dass du mal die Geschicke dieser Stadt...
Das glaube ich war mein Vorgänger. Der glaube ich immer gesagt hat, dass er schon im Kindergarten wusste, dass er Oberbürgermeister wird. Nein, also ich glaube, ich war irgendwie ganz normal. Ich wollte irgendwie als Jugendlicher dann gerne von Rennfahrer über Rockstar werden. Also irgendwas äußern und nicht Verwaltungsbeamter, was mich dann ereilt hat. Und als ich dann Verwaltungsbeamter war, fand ich das auch ganz schick. Bin auch sehr zufrieden gewesen mit meinem Arbeitgeber Stadt München. Die Work-Life-Balance war auch noch besser als jetzt. Und dann hat sich halt der politische Weg ergeben, nachdem ich bei der Verwaltungsseite irgendwie plötzlich ganz oben war. Da ging es nicht mehr weiter und da war ich aber nur nicht mehr 50. Und da habe ich gedacht, das kann es jetzt auch nicht gewesen sein. Und dann kann man ja tatsächlich sagen, hat Christian Uhde damals mal die Idee geboren, zu sagen, mit anderen, ob ich nicht Wirtschaftsreferent werden will. Wirtschaft hat mich erst einmal fasziniert, weil ich dachte, ich bin gerne in der Wirtschaft. Aber so war es nicht gemeint. Das habe ich dann auch festgestellt. Aber ich war dann zumindest für das Oktoberfest zuständig, was mich natürlich schon entschädigt hat. Und das war dann auch wirklich spannende Zeit, wenn du der Oktoberfest-Chef bist. Das ist ja quasi mehr als Oberbürgermeister. Also wird auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Und das habe ich dann 5 Jahre gemacht. Und dann kam eben die Idee auf, Oberbürgermeister werden zu können. Ja, dann haben wir die Münchner gewählt und jetzt haben sie mich zum zweiten Mal gewählt. Und jetzt ist es soweit. Aber wie gesagt, die Idee hatte ich wirklich überhaupt nicht, ganz ehrlich. Also ich wollte, das einzige Charmante daran ist, was mir dann später eingefallen ist, dass ich irgendwann mal keinen Chef mehr haben wollte. Und da geht ja nur selbstständig machen, das kannst du jetzt mit einem Studium zum Verwaltungswirt eher schlecht. Da hat sich niemand gefunden, der da mit mir eine Firma aufmacht. Also blieb nur noch die Möglichkeit, Oberbürgermeister zu werden, dass du keinen Chef mehr hast. Also das ist gelungen, also insoweit, da kann ich mich nicht mehr verbessern.
Was ist denn das größte Missverständnis an diesem Job? Also die größte Überraschung, wenn man dann auf diesem Schreibtischstuhl hier im Büro sitzt?
Ja, was ist die größte Überraschung? Also für mich, ich glaube für viele Bewerberinnen und Bewerber wäre es die größte Überraschung, wie viel Verwaltungskram man tatsächlich jeden Tag macht. Weil viele kommen daher und sagen, jetzt kann ich meine, ich liebe dieses Wort Visionen ausleben und kann die Stadt gestalten. Und ja, also wenn ich am Tag dafür eine halbe Stunde finde, bin ich schon glücklich, ganz ehrlich. Also insoweit ist es unglaublich viel Verwaltung. Ich habe etliche Sitzungen, Stadtratssitzungen, Aufsichtsratssitzungen. Ich habe, weiß gar nicht, wie viele Aufsichtsratsvorsitze von so Unternehmen wie Stadtwerke, die jetzt auch nicht gar klein sind, oder unsere geschätzten Münchner Kliniken mit Tausenden von Mitarbeitern, Messe, Flughafen. Also da ist viel Work to do, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, und nicht so sehr, aber es ist schön, hier auf dem Podium zu sitzen und darüber zu unterhalten. Ist es jetzt das Kunstareal? Müssen wir das jetzt besser beschildern? Oder so ist es also nicht. Da muss ich jetzt alle, die zuhören und das vielleicht irgendwann mal vorhaben, schon vorsichtig desillusionieren. Es ist schon auch Arbeit. Und natürlich schaut es jetzt erstmal nicht nach Arbeit aus, wenn man jeden Abend irgendwo ist und eingeladen ist zum Essen und dort auch reden darf. Aber es ist auch nach Jahren, sage ich jetzt mal, schon auch ein Job, den man machen muss. Und wenn du jedes Wochenende, und wenn es noch so schöne Sachen sind, aber einen festen Termin hast, ja, jetzt war es 2 Jahre, 1,5 Jahre relativ frei von Terminen, aber im Normalfall ist es schon etwas, wo du halt auch eine Planung hast, sozusagen. Also ich will damit nur sagen, das ist gar keine Klage, sondern im Gegenteil, es macht Spaß. Aber niemand sollte erwarten, dass es jetzt quasi mit Leninblick am Fenster steht und drüber nachdenkt, was er jetzt als nächstes in dieser Stadt erfindet. Also es gibt schon auch einen Haufen Arbeit zu tun, also das ist nicht so. Das wissen alle, die jetzt neu Bürgermeisterin geworden sind, auch mittlerweile.
Würde ich gerne an der Stelle noch einmal danken, liebe Petra Leimer-Kastan. Die sitzt hier rechts von mir, dem Dieter gegenüber und dem Martin Rieger. Und natürlich dir, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview angesichts der Fülle an Terminen und so. Und Work-Life-Balance hast du angesprochen. Kannst du die Stadt überhaupt genießen, die du so liebst? Ja. Hast du da Zeit dafür?
Ja, weil für mich ist das, wenn ich jetzt, die Petra weiß das, wenn ich hier rausgehe auf den Marienplatz, dann gehe ich noch keine 10 Meter im Regelfall, ohne dass irgendjemand mich anredet. Und dann hast du wieder Bürgergespräche. Und das ist auch das, warum ich immer eigentlich das wahnsinnig gern mache, einfach rauszugehen. Nicht nur, weil ich gern spazieren gehe oder gern in den Biergarten gehe, sondern einfach heute da einfach einen normalen Blick auf die Bevölkerung, ein normales Feedback der Bevölkerung kriegst. Von ganz durchschnittlichen Leuten, völlig unterschiedlichen Leuten. Und das genieße ich tatsächlich, weil das gehört für mich zum Job, wenn ich hier drin sein müsste den ganzen Tag, dann wird es mir keinen Spaß mehr machen, ganz ehrlich. Also das brauche ich schon, das gehört für mich dazu. Ebenso wie mein Team, weil ich bin jetzt tatsächlich eigentlich schon ein Teamplayer, weil wir diskutieren ziemlich viel, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und ich habe hier niemanden drin, der mir den ganzen Tag Ja sagt, sondern da sind schon sehr kritische Geister dabei. Und wir diskutieren dann auch sehr heftig, was jetzt der richtige oder falsche Weg ist. Das gibt es bei uns. Aber alle wissen, dass es nicht persönlich gemeint ist, sondern dass wir uns um die Sache streiten. Aber das gehört halt einfach dazu. Sonst ich bin halt auch ein emotionaler Mensch und kann manchmal auch meine lose Zunge nicht wirklich im Zaum halten. Das habe ich schon ab und zu mal bereut, aber eigentlich eher selten. Begann ja schon am Anfang meiner Karriere beim ersten Anzapfen, werde ich nie vergessen, als ich Scheiß drauf gesagt habe, dass dann ungefähr 200 Millionen Fernsehzuschauer gekehrt haben. Die meisten haben es nicht verstanden, weil die sind im Ausland, die zuschauen. Aber die Bayern und die Münchner habe ich ausweislich der vielen Zuschriften haben es schon verstanden. Und da waren wir, die Petra und ich, nachdem es unser erstes O-Zapfen war und sie für die Medien verantwortlich ist, erst einmal ziemlich erschrocken, dass das dann auch noch so klar zu hören war, weil da unten der BR dann noch ein Mikro hin hat ans Fass. Das hat dann schon erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, mich auch. Bin dann, weiß noch wie heute, zum Tisch mit meiner Familie, mit meiner Mama und so. Und dann gab es immer wieder die Frage zwischendurch, hat er das wirklich gesagt? Hat er das echt gesagt? Und wir haben dann kurz überlegt, ob man das irgendwie verleugnen kann, aber natürlich konnten wir es nicht verleugnen, nachdem es ein paar hundert Millionen Menschen gehört haben. Ja, und dann haben wir gedacht, bin jetzt gespannt auf das Echo, und das Echo war tatsächlich überragend positiv, muss ich ehrlich sagen, weil die Leute gesagt haben, ja mei, ist es auch nur ein Mensch, hat er halt das gesagt, und man muss es jetzt nicht im Jahresrhythmus wiederholen, aber also zumindest in München und die Bayern haben wir das natürlich verziehen, und das hat sich aber durchgesetzt, wie gesagt, weil ich nehme einfach kein Blatt vom Mund, und das ist mir egal, wer dagegen übersetzt.
Was wäre denn ein schöner bayerischer, gescheiter, deftiger oder münchnerischer Kraftausdruck, den du außerdem uns verrätst vielleicht?
Naja, also wie gesagt, quasi fluchen darf ich nicht, das soll ich nicht. Also
sehr privat.
Sagt wer?
Ja, sagen meine Mama zum Beispiel sagt mir, das kann ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Meine Frau ist auch nicht glücklich, wenn ich fluche. Also da gibt es schon ein paar, die dann immer sagen, muss denn das sein? Aber
also du fluchst ja jetzt nicht, aber was wäre?
Aber das Scheiß drauf ist schon etwas, was mich, sagen wir mal so, in Anbetracht meiner täglichen Arbeit hier das öfteren mal bewegen würde, wenn ich sage es jetzt nicht jedes Mal, ich spreche es nicht aus, aber ich denke mal halt ab und zu bei Entscheidungen, wo du nicht genau weißt, das ist jetzt richtig oder falsch, geht es jetzt links oder rechts rum, und das habe ich halt sehr häufig hier, sage ich, scheiß drauf, jetzt, das machen wir jetzt einfach so. Und das habe ich ohne das Wort Scheiß drauf, wenn man ganz ehrlich ist, wenn ich zurückdenke an 2015, als hier wir beide am Hauptbahnhof waren, wo 100.000 geflüchtete Menschen ankamen. Das meinte, wie oft ich da gesagt habe, das mache ich jetzt einfach so, ohne das Wort jetzt nochmal zu wiederholen. Mhm. Weil hätte ich da die normalen Regeln alle eingehalten, dann wären die wahrscheinlich heute noch nicht alle unterbrochen, weil dann hätten wir europaweit die Ausschreibungen für Zelte gemacht, die hätten dann 8 Monate später vielleicht das erste Zelt gebracht. Da muss es ja einfach sagen, scheiß drauf, das mache ich jetzt einfach. Mhm. egal wie. Und so gibt es gerade in diesen Krisenzeiten öfter mal einfach die Notwendigkeit zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Mhm. Also, und ansonsten denkt man sich öfter Götz von Berlichingen. Das kommt schon vor bei manchen Befassungen, wenn sie dann wieder 6 Stunden im Stadtrat diskutieren um des Kaisers Bart und nach 6 Stunden Diskussion rauskommt, wir machen einen Arbeitskreis.
wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis.
Das ist dann schon was, wo ich mir das sehr, sehr deutlich denke. Aber wie gesagt, im Grunde macht mir mein Job einfach Spaß. Aber ich finde, zum Münchner und zum Bayern gehört so durchaus ein deftiger Ausdruck auch mal ab und zu ins Tagesgeschäft. Da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf. Und wie gesagt, das machst du ja auch nicht gesteuert. Ich habe auch nicht bei Mannsachen gesteuert gesagt, scheiß drauf, sondern es ist mir halt gerade so rausgerutscht.
Ich habe gedacht, die Politiker sind alle gesteuert.
Naja, ich schon. Aber ich sage nicht, wer mich alles steuert.
Die Mama. Gibt es was, was die Münchner dir nicht verziehen haben?
Ich weiß nichts, ganz ehrlich, derzeit. Natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Gruppen, die mit irgendwas nicht einverstanden sind. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass im Münchner Norden es eine Gruppierung von Menschen gibt, die halt nicht wollen, dass da gebaut wird. Und das ist natürlich persönlich an mir festmachen. Und die werden nicht meine besten Freunde, weil ich ihnen gesagt habe, dass ich ihnen nicht glaube, dass es ums Kartoffelanbauen geht, sondern dass ich einfach glaube, das, was mir meine Lebenserfahrung sagt, dass es nicht nur ums Geld geht. Und ein paar Jahre später nach dieser Diskussion stellen wir fest, über was diskutieren wir jetzt gerade? Ja, wie viel Geld pro Quadratmeter gibt es denn? Also insoweit werden die trotzdem nicht meine Freunde. Aber ich habe jetzt tatsächlich nichts präsent, wo sie sagen, das haben wir die Münchner nicht verziehen. Vielleicht die 60er-Fans, dass wir 60er-Stadien nicht ausgebaut haben, sowas gibt's. Aber die haben eine Hoffnung, dass es jetzt auch noch passiert.
Dürfen wir das schon verkünden? Noch nicht, gell? Hoffnungen darf man haben.
Hoffnungen darf man immer haben.
Ja.
Kostet das eigentlich Wählerstimmen, wenn man sich in München so deutlich für den FC Bayern positioniert? Bei den 60ern?
Also, das ist auch eine gute Frage, aber das hat mich nie interessiert. Weil ich habe gesagt, der richtige Weg ist, ich bin so, wie ich bin. Ich war vorher Bayern-Fan. Ich will jetzt nicht aus wahltaktischen Gründen sagen, ich bin eigentlich auch ein bisschen Löwen-Fan und interessiere mich auch für Kanufahren.
Moment. Wie ein bisschen Löwen-Fan. Ich dachte, das ist wie bei Schwanger. Entweder ist man so oder
nicht. Nee, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe immer von Anfang an gesagt, ich bin Bayern-Fan, ich bleibe Bayern-Fan. Ich habe nichts gegen 60, ich bin familiär da geprägt, weil ich habe Brüder und die waren immer die Blauen. Also insoweit habe ich die Diskussion, seit ich ein kleiner Bub war, immer durchgezogen. Ich war immer auf der Gewinnerseite, das hat sich nicht verändert, wenn man mal das letzte Spiel weglässt. Aber ansonsten bin ich gern Bayern-Fan, weil da, ich habe es nicht so mit Masochismus und das muss man als 60er-Fan natürlich wirklich ausgeprägt sein. Das muss man Woche für Woche, Jahr für Jahr aushalten. Seit 1966, glaube ich, waren sie das letzte Mal Deutscher Meister. Ja, das muss man durchziehen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich.
Also wir verabschieden uns an der Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern, die zu den Blauen halten. Es war nett mit euch, ihr könnt das verstehen.
Nein, aber das ist ja tatsächlich, trotzdem mache ich Feier. Ich habe viel öfter von 60 jemanden da sitzen wie von Bayern, weil die natürlich dauernd irgendwie Unterstützungsmaßnahmen brauchen. Ich kann nicht mitspielen, das wird es vielleicht noch verschlechtern. Aber ich kann ja, wir reden über 60er Stadion seit Jahren, über ein neues Löwenstadion haben wir jahrelang geredet. Also. Und am Stammtisch bin ich auch in der Minderheit als Bayern-Fan. Das ist aber normal in Münchner Stammtischen, da gibt es halt noch wahnsinnig viel Blaue. Aber was die 60er natürlich schon gutieren, ist, dass ich was vom Fußball verstehe. Und zumindest weiß ich, wie 60 gespielt hat. Und ich kann die Spieler sagen, ob sie schlecht oder gut gespielt haben. Und das kauft man mir einfach ab, dass ich mir, deswegen kann man immer noch sagen, das ist ein Depp, weil er Bayern-Fan ist. Aber es gibt ja Politiker, die meinen, überall alles kommentieren zu müssen, auch wovon sie überhaupt nichts verstehen.
Da habe ich ein total witziges Beispiel neu von einem österreichischen Fußball gehört. Da hat ein Politiker gedacht, er macht jetzt einen auf Fußballkenner und ist zur österreichischen Nationalmannschaft gegangen und da stand dann ein dunkelhäutiger Fußballspieler und dann hat er den irgendwie auf Englisch angeredet und dann hat der David Alaba zu ihm gesagt, Sie kennen Deutsch mit mir, ich bin Österreicher. Und dann ist es natürlich in die Presse gekommen und dann war der PR-Coup ein totales Fiasko. Ich habe den Namen des Politikers vergessen, ich glaube die Wählerinnen und Wähler auch.
Ja, aber es ist echt so, das gilt ja nicht nur für den Sport. Ich finde, man muss einfach, und das ist glaube ich auch so etwas, was die Münchner schon mögen und die Bayern auch, man muss wirklich authentisch bleiben, also diese glattgeschliffenen, doppelt Teflon-beschichteten Berufspolitiker, die es allenthalben gibt, die eine Stunde lang antworten können, ohne ein Wort zu sagen, das hat man jetzt auch in der Debatte zum Bundestag, glaube ich, gemerkt, also, das ist nicht mehr das, was die Leute tatsächlich wollen. Also jedenfalls kommunalpolitisch auf gar keinen Fall. Also die wollen schon was hören von dir und du kannst ja auch kommunalpolitisch nicht überall so rauswinden, wie wenn ich in Berlin im Bundestag sitze. Da kann ich alles Mögliche schwadronieren und schwafeln, weil erstens weiß ich nicht, ob es überhaupt umgesetzt wird. Wenn, dann muss ich es nicht selber umsetzen und schlimmstenfalls komme ich da nie hin, wo es umgesetzt wird. Also in Berlin ist es schön, aber ich würde es nicht mögen. Also ich hätte nicht mal eine Sekunde dran gedacht, Abgeordneter zu werden.
Aber Kanzler?
Kanzler wäre ein schöner Job, das ist sicher Wahnsinn, tatsächlich. Aber die paar Gespräche, die ich mit der Bundeskanzlerin so mal im kleineren Rahmen hatte, und wenn die dir mal sagt, was die für einen Tag hat, da ist jetzt mein Erholungsheim da im Vergleich dazu, also das ist irre. Die Frau fliegt hunderttausende Kilometer pro Jahr durch die Gegend, ist heute in diesem Land, morgen im nächsten Land, das wäre für mich nichts, ganz ehrlich. Und selbst sie sagt, und die hat mir zu mir gesagt, sie beneidet mich, weil sie können einfach was entscheiden und dann passiert's. Das kann sie nicht.
Das haben wir jetzt auch gemerkt, irgendwie die letzten 300 Jahre.
Naja, sie sagt natürlich nicht, dass sie es nicht entscheiden kann, sondern sie sagt, sie wird schon entscheiden. Aber dann hat sie noch den Bundesrat, fast jedes Gesetz, das sie haben will, muss dann irgendwie durch den Bundesrat. Da sind aber dann andere Mehrheitsverhältnisse. Also das ganze Föderalismus-Thema ist natürlich für jemanden, der sagt, ich habe jetzt eine gute Idee, ich möchte es jetzt so entscheiden. Schlecht, da tue ich mir jetzt als Münchner Oberbürgermeister sehr oft viel leichter, wenn ich natürlich auch ab und zu den Stadtrat dazu brauche, aber den kann man dann einfach näher überzeugen, als es ein so föderal und so unterschiedlich geprägtes Gremium ist wie der Bundesrat, wo er auch dann einfach im Grunde echt viel Parteipolitik macht, wenn man ehrlich ist. Einfach Blockadepolitik auf der einen Seite oder Unterstützungspolitik auf der anderen, ohne den Entwurf wirklich zu sehen. Also da glaube ich, ist ein Kommunalpolitiker in der Stadt, der es gut geht und in der man gern lebt, wie in München, einfach ein Traumjob.
Was würdest du denn gern dürfen, was du nicht darfst bisher?
Ja, ich würde gern ein paar Regeln einfach selber aufstellen dürfen. Also jetzt meine ich nicht mich persönlich, aber ich habe es jetzt in letzter Zeit oft gesagt, aber wenn ich jetzt den Bund oder das Land fragen muss, ob ich in München die Parkgebühren erhöhen darf, ist so. Auch der Regelung dazu, die ich nicht selber erlassen kann. Wenn ich darüber nachdenke, irgendwann wollen wir jetzt irgendwie City-Maut oder was es auch immer ist, erheben und ich kriege gesagt, nee, das kannst du nicht entscheiden, das entscheidet jemand in Berlin, ob ich das in München darf. Wenn ich Tempo-30-Zonen in München darf ich nicht ausweisen, weil da brauche ich die Landesregierung dazu, die mir dann sagen kann, ob das sinnvoll ist, dass ich eine Tempo-30-Zone in der XY-Straße mache. Das sind alles Dinge, die müssen sich ändern. Das habe ich auch deutlich jetzt in die Koalitionsverhandlungen eingebracht, weil wir müssen letztlich den Schlamassel auch ausbaden als Oberbürgermeister und Bürgermeister in den Kommunen. Weil bei uns kommen die Leute und sagen, seid ihr blöd, wieso macht ihr das so oder so? Dann kann ich zwar schon immer auf die anderen denken, aber da wird sowieso unterstellt, dass die nicht wissen, was sie tun. Aber mir verzeihen sie es halt nicht. Also insoweit braucht es einfach mehr Kompetenz, um es abstrakter zu sagen, und zwar Kompetenz für die Organe und für die Leute, die Probleme auch lösen müssen.
Wäre das nicht dann dieses Weltparlament der Bürgermeister dafür zum Beispiel geeignet, was der Kollege Dr. Peter Kurz, so viel Zeit muss sein, genau, in Mannheim betreibt?
Also es ist auf jeden Fall nicht skurril tatsächlich die Idee, denn ich glaube, was die aktuelle Zahl ist, aber über 60% der Menschen wohnen in Ballungsräumen, allein in Deutschland schon, also mehr als die Hälfte. Also was würde dagegen sprechen, wenn man es zumindest einmal besser beteiligt? Das ist ja auch das, was ich die letzten Wochen und Monate, eigentlich schon Jahre sage, dass kein Kommunalvertreter irgendwie Sitz und Stimme im Bundeskabinett hat. Das finde ich einfach irrsinnig, ganz ehrlich. Da werden immer Regeln getroffen, die Kommunen dann umsetzen müssen als letztes, weil da die Leute leben, aber es ist niemand dabei. Also wir hatten ja letztes Jahr ein paar ganz skurrile Gesetzgebungsdinge, wo jeder Praktiker schon beim Gesetzerlass gesagt hat, das ist ein Quatsch, das geht eh nicht. Und das haben sie dann 2 Jahre später abgemerkt und haben es wieder rückgängig gemacht. Aber das kann man vielleicht vermeiden, wenn man da irgendjemand reinsetzen würde, der vielleicht auch mal ein bisschen Erfahrung hat. Und das auch wüsste, ich meine, ich habe jetzt Hoffnung mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, weil der zumindest einmal Jahre in Hamburg Bürgermeister war. Das ist, meine ich, wirklich ernst. Das habe ich auch im Vorfeld der Wahl immer gesagt. Also ich gesagt habe, was spricht denn aus Ihrer Sicht besonders für Olaf Scholz? Habe ich gesagt, erstens versteht er was von Finanzen und zweitens war er Bürgermeister. Oder andersrum, erstens war er Bürgermeister, zweitens versteht er auch was von Finanzen. Weil das sind prägende Eigenschaften, die du wirklich brauchst, um Politik zu machen, die dann die Kommunen da umsetzen können. Aber ich bin immer noch nicht ganz von dem Thema abgekommen, zu sagen, wir brauchen Sitz und Stimme im Bundeskabinett. Also irgendjemand aus der kommunalen Familie muss da irgendwie mitreden dürfen. Und zwar mehr, als es jetzt über den Städtetag und netten Anhörungsrechten stattfindet, sondern es braucht auch schon ein hartes Stimmrecht. Und einfach mal die Möglichkeit, das auf Herz und Nieren zu prüfen, bevor es Gesetz erlassen wird und dann umgesetzt wird, meistens nur mit Millionen und Milliarden Investitionen. Und hinterher stellen wir fest, scheiße, so hat es nicht funktioniert. Also das würde ich gerne vorher verhindern, ganz ehrlich. Aber es gibt ja viele. Ich habe 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Unsere Krankenhäuser funktionieren nur deshalb, weil wir sie quasi subventionieren als Kommunen. Ich hätte gern, dass wir solche Dinge wie eine Reform bei der Krankenhausfinanzierung einfach selber da einbringen können. Denn was wir alle bemäkeln, ist der Umstand, dass halt die Bemessung so unterschiedlich ist. Du kannst nur Geld verdienen mit komplizierten Operationen, aber wenn du das, wie wir in München, 7 Tage die Woche, 24 Stunden Notfallversorgung, was die München aber brauchen und wollen, darstellst, dann verlierst du mit jedem einzelnen Kunden, der da aufmacht, 80 Euro. Das ist nur wenn der die Tür aufmacht. Weil es einfach so schlecht bemessen ist in der Bezahlung, dass wir das eigentlich zwangsläufig defizitär sind. Das kann eigentlich auf Dauer nicht sein. Und so gibt es eine ganze Menge an Themen, die wir aus kommunaler Sicht einfach anders vertreten können muss, als es bisher der Fall war.
Du hast ja gesagt, du hast eine halbe Stunde am Tag so um. Wenn du eine halbe Stunde lang Zeit hast für Visionen, gehst du nicht zum Arzt, sondern zur Verwaltung und fragst, ob es überhaupt möglich ist. Wäre das eine zum Beispiel gewesen und was hast du sonst da für Ideen in dieser halben Stunde?
Ja, meistens geleitet natürlich durch Probleme, die an einen herangetragen werden. Eins habe ich gerade geschildert, das Thema Krankenhausfinanzierung, das Thema Pflege. Das, was mich seit Jahren eigentlich immer beschäftigt, wie kriege ich es hin, dass ich in meinen Einrichtungen, aber auch in den Einrichtungen des Freistaats oder der Privaten, endlich wieder genug Pflegepersonal herbringe. Dazu trifft man sich dann mit Betroffenen, sprich mit Pflegerinnen und Pflegern, Pflegefachkräften, wie sie heute jetzt korrekt heißt, und fragt, was ist denn eigentlich los? Wieso bricht jeder Dritte im ersten halben Jahr die Ausbildung zur Pflegerin ab, zum Pfleger ab? Das ist die aktuelle Zahl. Das ist irre im Grunde, weil was haben sich die jungen Menschen denn erwartet? Offenbar sind sie mit völlig anderen Vorstellungen in diese Ausbildung gegangen, denn am Geld kann es da tatsächlich noch nicht liegen, weil die haben gerade vor einem halben Jahr einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, wo draufsteht, was sie im Monat verdienen. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, ja, das hat mich jetzt total überrascht nach einem halben Jahr, aber im ersten halben Jahr hören 30% wieder auf, diese Ausbildung zu machen. Also muss es doch andere Gründe geben. Respekt, ganz großer Grund, gesellschaftliche Achtung. Da haben zwar jetzt die Beifallklatsche irgendwie ein bisschen was getan, aber wie gesagt, das ist schon ein Problem, dem man noch tiefer gehen muss. Und Arbeitszeiten, Extrembelastungen. Also wir haben ja wirklich dadurch, das ist ja ein Teufelskreis, dadurch, dass wir nicht genug Personal haben, müssen die anderen immer länger und immer mehr arbeiten. Arbeitszeiten bis um Mitternacht, im Notfalldienst 24 Stunden. Was kann man daran ändern? Und dann musst du halt sagen, wie kriegt man denn gesellschaftliche Achtung hin? Geld kann man irgendwie regeln, wenn man die Kompetenz dazu hat und das Geld hat. Wohnungen natürlich auch immer ein Thema. Bauen wir jetzt auf unseren Neubauten für die Krankenpfleger zum Beispiel. Kann man alles regeln. Aber gesellschaftlichen Respekt und Achtung kriegst du nicht so einfach hin. Da muss man wirklich überlegen, was man tun kann. Ich versuche einfach das für mich persönlich dadurch auszudrücken, dass ich erstens mal immer da hinfahre wieder in Krankenhäuser, mich sehen lasse, einfach sage, super Job, ob das jetzt an Weihnachten ist, weil ich fahre zum Beispiel am 24. mit meiner Frau zusammen, unter anderem in Altenheime, in Krankenhäuser, zu Feuerwehren, halt die auch arbeiten müssen, um zu beweisen und auch zu dokumentieren, hey, ich finde es toll, was ihr da macht, ich mache es jetzt für mich auch. Und da glaube ich, ist vieles daran zu sagen, in solchen Teilen muss man selber versuchen, ein Vorbild zu sein. Und natürlich denke ich, wie gesagt, über solche Lösungen nach, wie wir das Thema Mieten und Wohnen in den Griff kriegen. Das tue ich aber meistens dadurch, dass ich mir überlege, mit wem könnte ich denn jetzt noch reden. Es gibt ja, beim Radeln ist es einfach, da sagen alle, da muss ich jetzt nur mit Stockholm reden oder mit Utrecht, da gibt es ja so viele, die das so toll machen. Da kannst du auch mit denen mal reden. Aber bei den Problemen, die ich sonst gesagt habe, ist es nicht so ganz einfach, Experten zu finden, die praktikable Lösungen haben. Und darüber denkt man dann tatsächlich nach, weil ich kriege auch ziemlich viel Post einfach. Und mit dem, was die Münchner beschäftigt, das beschäftigt mich dann einfach auch. Und im Regelfall, ganz ehrlich, weil ich ja, wie gesagt, eine breite Range habe, mit einer 91-jährigen Mutter, 3 Kindern und 5 Enkeln, breite Kritik, was man alles machen muss oder nicht machen sollte, höre, hat man schon eine gewisse Bandbreite an Anforderungen, die man einfach versucht zu erfüllen. Und das macht schon Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Sagen die dann, Opa, was machst du denn da? Oder wie alt sind
die? Es braucht mehr Spiel. Ich habe eine Range von 1,5 bis 12, also insoweit schon von der Kinderseite her breit. Und meine Mama hat wieder ganz andere Ansprüche. Ich weiß noch, wie heute. Das Erste, was mir meine Mama 2014 mit auf den Weg gegeben hat, war, Bur, du musst jetzt endlich dafür sorgen, dass man sich in der Fußgängerzone hinhocken kann. Wenn ich vom Stauhaus zum Marienplatz gehe, bin ich schon müde und ich kann mich nur in der Kneipe sitzen. Das mag ich nicht. Und dann haben wir Stadtmöblierung gemacht. Das war eine meiner ersten Aktionen. Da habe ich das Baureferat gesagt, ich will ein paar tausend Stühle in dieser Stadt sehen. Ich will, dass um jeden Baum rum so eine Sitzgelegenheit kommt. Ich will, dass am Marienplatz die Stühle da aufgestellt werden, die jetzt seit Jahren da unten stehen. Das war gar nicht teuer, ganz ehrlich, im Vergleich zu dem, was wir sonst investieren. War aber mit einer meiner allerbesten Entscheidungen, weil da kriegst du immer noch Beifall. Und da habe ich wirklich monatelang Zuschriften gekriegt, dass es Zeit geworden ist, dass endlich mal irgendjemand da die Möglichkeit schafft, dass mich da hinsetzt. Und das hat meine ganze Amtszeit, ich habe immer versucht, früh rauszugehen, das hat jetzt leider Corona verhindert. Aber ich war, ich glaube, ich habe, weiß nicht, wie viele Ampeln ich habe aufstellen lassen in dieser Stadt, wenn mir irgendein Kindergarten oder Schule geschrieben hat, bei mir braucht es dringend eine Ampel, wenn der dann die Verwaltung sagt, aber nach dem Straßenverkehrsordnung braucht es da keine Ampel, weil 400 Meter weiter ist da schon eine Ampel und das reicht, um den Bedarf zu decken. Mhm. Also ich glaube, dass die Kinder aber wissen, wenn die aus der Schule rauskommen und einfach gerne direkt über die Straße laufen, dann haben wir halt ein paar Ampeln aufstellen lassen. Mhm. Das kannst du als Oberbürgermeister halt alles entscheiden. Das funktioniert gut und ach, weiß gar nicht. Ich glaube, 10 Skateranlagen initiiert, dafür gesorgt, dass die dann nicht um 5 Uhr abends dunkel sind, sondern dann auch noch Beleuchtung durchgesetzt, was nicht einfach ist, weil ich nicht wusste, dass Lichtverschmutzung auch ein ganz erhebliches Thema ist. Also das sind die Dinge, die du als Chef der Verwaltung einfach durchsetzen kannst. Und das wird auch gutiert von der Bevölkerung. Es gibt heute noch Ampeln in dieser Stadt, da hängt dort, das ist die Reiterampel. Da kann man sich anschauen, da haben die Kinder das gemalt und das vergessen die Leute nicht. Und wie gesagt, dass das Zulagen, die wir durchgesetzt haben für die Erzieherinnen und Erzieher, also alles Geschichten, die nachhalten, das sind die Sachen, die einem dann so hängen bleiben. Und das ist das Gute beim Menschen, so in der Nachbetrachtung bleiben wir immer nur die angenehmen Sachen hängen, der Rest fällt das Raster.
Wenn man jetzt mal von den Reiterampeln und den Skateranlagen absieht, wo ist es denn für dich persönlich am schönsten in München? Was ist der schönste Ort hier?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage, die ich ja schon öfter mal in Interviews gestellt bekommen habe, weil es gibt so viele schöne Flecken in München. Es kommt ganz darauf an, was man machen will. Ich liebe die Münchner Biergärten, ganz ehrlich. Das liegt jetzt aber an meiner speziellen Leidenschaft für Essen und Trinken.
Was bestellst du da?
Also, das hängt auch wieder davon ab, in welchem Biergarten ich bin.
Da kannst du natürlich niemanden
vorheben. Darf ich natürlich niemals sagen. Achtung, bei der Biersorte habe ich eine gewisse Vorliebe, die ich auch nicht laut ausdrücken darf, aber die der eine oder andere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich teilt mit mir. Beim Essen hängt es einfach darauf, was ich noch mache am Tag. Also ich esse leider auch manchmal ganz gern sehr, sehr cholesterinreich, sprich also so richtige gegrilltes Wammerl zum Beispiel in einer meiner Kneipen. Das ist einfach gut. Ich mag aber Dinge, die, bei der es meiner Frau schon den Magen umdreht, wenn sie es hört, wie zum Beispiel Pressack. Also was ich Mittag nicht esse, was ich so überhaupt nicht essen würde, ist sowas wie Austern oder so, das ist überhaupt nicht meins. Also ich brauche im Bayerischen Biergarten dummerweise leider auch Brezen, was auch nicht wirklich gesund ist oder sowas. Aber ich bin dann schon mehr der bayerische Typ, aber ich gehe auch gerne zum Italiener, also das, zum Griechen, alles zu seiner Zeit. Aber im Freien, im Biergarten, dann ist für mich ein Bier und Brotzeit immer noch das Maß der Dinge. Da haben wir in München die breiteste Auswahl an tollen Biergärten. Ich bin wahnsinnig gerne an der Isar, bin immer wieder froh, dass es diese Renatüre der Isar gibt. Das ist einmalig in ganz Europa, dass man mitten in der Stadt so einen Fluss hat, den man wieder renaturiert hat. Bin mehr als ärgerlich, was die Leute damit machen jetzt Wochenende, muss man jetzt einmal ganz deutlich sagen, habe ich jedes Jahr einen Riesenärger.
Mit dem Müll.
Mit dem Müll, weil die Leute den Dreck nicht wieder mitnehmen, nachdem sie gefeiert haben. Das macht mich wahnsinnig, ganz ehrlich, weil ich mich immer frage, wo haben die Leute eigentlich ihre Kinderstube lassen? Ich glaube nicht, dass sie da haben ihre Fertiggrills ins Eck schmeißen im Zimmer. Aber dann macht man es natürlich schon an der Isar. Das ist niederschmetternd, an einem Montagmorgen an die Isar zu gehen oder Sonntagabend schon.
Wie viel kostet das, das alles wieder wegzuräumen?
Ich kann es gar nicht sagen, aber das ist mir geht es da gar nicht so sehr ums Geld. Du schaffst es einfach nicht. Wenn ein paar Menschen das lustig finden, Bierflaschen zu zerschmettern aus Jux und Tollerei, weil es lustig ist, dann kannst du die Scherben nicht einfach mit einem Staubsauger wegmachen, weil sonst sagst du die ganzen Kies mit ein. Das ist einfach irre. Oder die ganzen Kronkorken, die rumflacken. Das ist alles Wahnsinn. Und am nächsten Morgen gehen dann die Leute mit ihren Hunden oder mit ihren Kindern oder mit beiden spazieren, die schneiden sich die Füße auf, schreiben mir dann wieder böse Briefe, müssen wir tun. Wir haben, müssen aufpassen, dass wir keine Ratten kriegen, weil so viele Speisereste rumflacken. Dann hieß es am Anfang, oh, es gibt da keine Behältnisse, so keine Eimer. Dann habe ich die Isar entlang alle 100 Meter, 200 Meter gesagt, wir müssen da jetzt einen riesigen Behälter. Dann haben sie gesagt, ja, aber die sieht man nachts nicht mehr. Habe sie beleuchten lassen. Dann haben sie gesagt, wir finden es nicht. Dann haben wir Wegweiser aufgestellt. Also wir haben versucht, jede Ausrede, die da immer wieder kam, einfach mal zu entkräften.
Aber gescheite Watschen möchte man vielleicht manchmal. Also sage ich jetzt natürlich, das sagt natürlich nicht der Oberbürgermeister.
Sondern also Watschen nicht, aber ich habe schon mal gesagt, man muss, ich habe schon mal darüber nachgedacht, ob man das nicht sperrt. Ob man die Isar nicht tatsächlich absperrt.
Zumindest mal übergangsweise, damit man merkt, es ist nicht selbstverständlich.
So ist es, weil, wie gesagt, die erste Idee war, wir lassen den Müll alles flacken. Aber da haben natürlich meine Menschen, die von Biologie was verstehen, gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Da hast du dann innerhalb von 2 Monaten so viele Ratten in München, wie du es nicht vorstellen kannst. Also das geht leider nicht. Hätte ich auch. Mit meinen Kindern hat man das mal gemacht. Also ich kann mich erinnern, wenn man, die haben kein Essen im Zimmer rumgeschmissen, aber die haben ihre Zimmer nie aufgeräumt. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir räumen es auch nicht mehr auf. Wenn die nicht mehr reinkommen in den Zimmer, dann ist das ihr Problem. Leider ging es an der Isar so nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn sie mich noch lang reizen, dann werde ich als Chef der Verwaltung anordnen, dass die Isar einfach nicht mehr zugänglich ist. Mhm. Insbesondere dort, wo am meisten gefeiert wird. Jetzt konnte ich 2 Jahre das nicht testen, weil dank Corona, nein, leider wegen Corona, muss man ganz deutlich sagen, da nichts stattgefunden hat. Aber das werde ich nicht auf Dauer dulden, ganz ehrlich. Das werde ich nicht auf Dauer dulden, weil es ist eine Unverschämtheit, wie manche Leute da einfach diesen öffentlichen Raum hinterlassen. Und das funktioniert halt offenbar in der Isar ganz besonders, weil auch am Gärtnerplatz lassen die Leute die Sachen flacken. Aber nicht so exzessiv wie an der Isar, das ist einfach irre, ganz ehrlich. Das kann man nicht akzeptieren. Versteht auch kein Mensch da, ganz ehrlich.
Nee, das hat nichts mit Liebe
ja, zur Heimat. Ja, nichts mit Liebe Heimat. Ganz ehrlich, das pure Gegenteil ist es. Es ist eine dermaßen Großkotzigkeit. Und es ist auch so, dass, wenn ich mit der Polizei drüber rede, dann sagen die mir, um da Alkoholust reinzugehen, weil das ihnen nur so vernervt macht.
Das ist gefährlich für die auch.
Ja, sie müssen halt ständig mit körperlicher Gewalt das letztlich dem begegnen. Das ist jetzt auch nichts, was ich will, ganz ehrlich. Aber wenn das so weitergeht, dann muss man restriktive Maßnahmen wirklich einmal andenken. Mir tut jetzt total leid, weil die Isar wirklich ein schönes, wir waren ja bei den schönen Orten. Aber Oberbürgermeister zu sein hat auch den Vorteil, dass du immer Gelegenheit hast, auch in Viertel zu kommen mit meinen Bürgersprechstunden, wo ich ehrlich gesagt vorher nie war. Also gerade Stadtbezirken, die am Rand sind, wo ich noch nie war. Und da lernst du halt auch Dinge kennen. Ich mache das ja nicht hier immer so, dass ich quasi mir einen halben Tag vorher schon nehme und durch diesen Stadtbezirk, wo ich dann mit der Bürgersprechstunde bin, einfach mal durchgehe, mir ein paar Dinge, die mir vorher geschrieben werden, von den Bürgerinnen und Bürgern anschaue und dann abends das Ganze noch mit diskutiere mit den Menschen. Da freue ich mich drauf, dass wir das jetzt beginnen wieder im nächsten Jahr. Weil müssen wir jetzt hoffen, dass Corona uns das wirklich wieder machen lässt, weil das ist für mich ein unglaublich wichtiger Teil des Politiktransfers gewesen, weil du musst die Leute erklären, warum du was machst. Das müssen sie nicht alle akzeptieren, aber du musst es erklären.
Jetzt müssen wir leider zum Ende des Gesprächs kommen. Eine Frage hätte ich noch. Was ist deine erste Erinnerung an München? Oder die früheste?
Oktoberfest. Tatsächlich, weil ich bin ja mit knapp 3 Jahren nach München gekommen. Wir sind dann direkt oben an die Theresienwiese gezogen, also Herzog-Ernst-Platz, also quasi ein paar hundert Meter von der Wiesen weg. Und das war unglaublich, dass wir da so nah an der Wiesen waren. Und wir hatten nie viel Geld daheim. Das heißt, wir sind eher mehr durchgelaufen, als dass wir dort irgendwas konsumiert hätten. Und ich bin ja dann unten auch in der Stiedlerschule direkt an der Wiesn in der Grundschule gewesen. Das war quasi dann mein Heimweg von der Stiedlerschule quer durch das Oktoberfest, also natürlich ohne Oktoberfest, durch die Theresienwiesen, durch Heim. Und deswegen war das Thema Wiesn schon immer was ich präsent hatte tatsächlich in München. Aber auch die damaligen Freizeitgestaltungen waren einfach anders. Ich war mit meinem Vater und mit meinem Bruder am Südbahnhof und haben Züge angeschaut, weil das war auch was Faszinierendes für mich als kleines Kind. Und das sind so die ersten Dinge, an die ich mich wirklich erinnere. also als kleiner Bub. War eine schöne Zeit. Man hatte irgendwie nicht so das Gefühl, es gab keine Handys, es gab keine E-Mails, es gab keinen Fernseher am Anfang. Das war irgendwie Zeit, da muss man sich nur zwangsweise mit sich selber beschäftigen, also nicht mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. Das sehnt man sich so manchmal ein bisschen danach zurück, weil man das Gefühl hat, wenn man heute U-Bahn fährt, dass du dich eigentlich auch, was weiß ich, was auf den Kopf stellen könntest oder Plastiktüten über den Kopf ziehen, das darf überhaupt niemand bemerken, weil ja keiner auf den anderen schaut, sondern alle nur in ihr Handy reinschauen oder Kopfhörer aufhaben oder sonst was. Also diese fehlende Aufmerksamkeit für alles, für die Umwelt, für jeden anderen, das ist schon was, was diese technische Revolution irgendwie schon auch mitgebracht hat. Und jetzt in meinem Job, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, also da beneide ich meinen Vorgänger, er hatte quasi Jahrzehnte noch, wo es kein Handy gab. Der war, wenn er draußen war, war einfach nicht erreichbar. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass man irgendwo nicht erreichbar sein kann. Oder nicht am Wochenende 3 E-Mails oder 5 Presseerklärungen daheim schreibt, weil man gerade am Wochenende wieder irgendein Thema war. Ja, das gab es halt vorher nicht. Das hat Vorteile und Nachteile, aber den Schritt zurück wird es nicht mehr geben. Also insoweit, glaube ich, muss man sich da keine Gedanken machen. Aber es sind schon die Kindheitserinnerungen, die einfach so mit einer leichten Wehmut einfach hängen bleiben, weil du sagst, damals hat man sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt. Du konntest die Kinder auch nicht einfach vor den Fernseher setzen oder vor das Videospiel, weil es beides nicht gab. Da musste man sich also irgendwie unterhalten. Das war nicht so die allerschlechteste Zeit damals. Aber ich bin jetzt der Letzte, der sagt, früher war alles besser, also um Gottes Willen. Das darf man ja auf gar keinen Fall so sehen, weil das ist tatsächlich nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Aber also gerade was das Thema Marken waren und sowas, was aktuell so ist, da war es früher tatsächlich einfacher für die Kids. Die mussten sich nicht rechtfertigen, warum sie nicht irgendwelche Symbole auf irgendwelchen Hosen, Schuhen, Jacken, T-Shirts, Mützen hatten. Da war es halt einfach so. Ich hab zwei Brüder, wir haben immer die Klamotten voneinander aufgetragen, war ganz normal. Ich hatte immer Glück, weil ich war schnell der Größte, also der Längste, und durfte immer die Neuen anziehen. Und meine Brüder, die haben immer dann das danach gekriegt, aber das war überhaupt nicht problematisch, weil es diese Stigmatisierung überhaupt nicht gab. Weil du musst ja aufpassen, dass du das richtige Handy in der richtigen Generation in der Tasche hast, sonst bist du ja schon Außenseiter. Also das ist eine Entwicklung, die ist jetzt nicht nur positiv, um es deutlich zu sagen.
So, ihr Lieben, falls ihr das gerade in der S-Bahn angehört habt mit Kopfhörern, wissen wir, ihr reißt sie jetzt herab und geht an die Isar und achtet auch darauf, dass sie hinterher noch schöner ist als vorher. Magst du das Schlusswort übernehmen? Du hast den Anfang übernommen.
Mache ich gerne. Lieber Dieter, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich werde noch mal ein bisschen anders durch München gehen, als ich es vorher getan habe und ein bisschen genauer hingucken. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht, vielen Dank, weil es mal was außerhalb der normalen Befassung ist und wenn man mal einfach so plaudert, was ich sehr gern tue. Wir hätten es auch im Biergarten machen können, aber okay, das Wetter wäre schön gewesen, aber vom Ton her wäre es wahrscheinlich etwas schlecht gewesen. Nee, danke, ich finde es toll, was ihr da macht.
Danke dir.
Vielen Dank.